Ja, wir sind wieder da, auf ein neues beim, ich glaube, 32. oder 33. Schachtalk der Chess Tigers am Sonntag. Und heute würde ich sagen, machen wir mal Ladies First, denn wir haben einen Gast aus Berlin da. Also sind wir, seid ihr schon zwei aus Berlin. Sie ist internationale Schiedsrichterin, eine von nur fünf, die wir in Deutschland haben, und Vorsitzende des Schachclubs Kreuzberg, einem der größten Schachvereine Deutschlands. Ja, Brigitte Große-Honebrink ist bei uns. Hallo, Brigitte.
Hallo,
Hallo
Michael,
Brigitte,
hallo,
schön, dass du
Toni.
da bist. Ja, und natürlich an meiner Seite, wie immer, der internationale Meister mit drei Großmeisternormen, Jonathan Karlstedt. Johnny, wo bist du heute? Wieder an der Tankstelle.
Heute bin ich tatsächlich im Laden in Berlin. Ich hatte heute Mannschaftskampf, einen Mannschaftskampf, der extrem unerfolgreich verlaufen ist. Für mich wie für meine Mannschaft. Genau, und dann bin ich hierher geflitzt und weil das einigermaßen auf dem Weg zu mir nach Hause liegt. Macht dann hier den Talk und dann geht es gleich weiter nach Hause.
Ja, sehr schön. Ja, fangen wir mal, Brigitte, mit dir an. Vor allen Dingen mit deinem Schachverein SC Kreuzberg in Berlin. Du hast mir vorher schon gesagt, du bist jetzt im 14. Jahr die Vorsitzende, also eine ganz schön lange Zeit, auf die du zurückblicken kannst. Was waren denn da so die Highlights und Schwerpunkte deiner Tätigkeit?
Schwerpunkte kann man vielleicht sagen, also wir haben, ich habe ja den berühmten Werner Ott leider, muss man sagen, ablösen müssen, der zu dem Zeitpunkt gerade Vorsitzender war und dann aber dann gestorben ist nach kurzer, schwerer Krankheit. Und das Ganze ging aber, fiel aber zeitlich zusammen damit, dass wir, dass unser Spiellokal, in dem wir eigentlich schon seit, ich glaube, 1984 waren, jetzt fertig renoviert war, das Haus des Sports, und wir komplett neue Räume, leere Räume bekommen haben, also ich glaube 90 Quadratmeter groß oder so. Und darüber ist nochmal ein weiterer Raum, der genauso oder noch sogar noch ein bisschen größer ist, den wir dazu buchen können. Zumindest war jetzt die Aufgabe, diesen Raum zu gestalten, einzurichten. Wir haben erstmal einen Tresen gebaut und Schränke installiert, Bibliothek, Wilhelm-Schlemmermeyer-Bibliothek eingerichtet mit über 2000 Büchern. Also das war erstmal mit unseren alten Möbeln und dann so nach und nach haben wir dann auch die Möbel erneuert. Also das kann man sagen, das war eigentlich schon so ein Schwerpunkt, das alles so zum Laufen zu bringen, wo natürlich auch viele andere noch mit beteiligt waren. Und auch würde ich sagen, dass unsere Jugendabteilung so stark gewachsen ist und viele Kinder und Jugendliche inzwischen an deutschen Meisterschaften teilnehmen. Jetzt auch ein Mädchen an der Europameisterschaft, auch gerade ein anderes Kind kürzlich an der Weltmeisterschaft. Also das würde ich sagen, und natürlich, dass unsere Mitgliederzahl auch durch die günstige Raumsituation sich verdoppelt hat praktisch seit dieser Zeit. Ja.
Ja, eine starke Bilanz. Ich habe hier mal die Liste der größten deutschen Schachvereine. Da seid ihr, also ganz an der Spitze die Schachzwerge Magdeburg und der Hamburger SK. Und ihr seid an Position 7. Mit 255 steht er noch, aber du sagtest 280 Mitglieder, also stattliche
Über
Zahl.
82, ja.
Ja, stark.
Also wir
Johnny,
gehen
warst
auf
auch schon.
300 zu.
Okay, ja. Warst du auch schon vor Ort da in den Räumlichkeiten?
Also jetzt die letzten Monate und glaube sogar Jahre nicht. Ich habe mir das aber ganz fest vorgenommen, weil ich da mal so viel Tolles höre, auch hier im Schachladen, wenn ich da bin und Berliner Schachfreunde da sind, dann wird da auch viel über diesen Tresen erzählt, witzigerweise. Und dass man da ein leckeres Bierchen bekommt und so. Also es hört sich an wie ein Ort für mich. Habe es aber bisher nicht geschafft. Aber als ich eben den Namen hörte,
Schlemmermeier, die Schlemmermeier-Bibliothek. Ich kann mich erinnern, dass ich, das muss im Jahr 2010 gewesen sein, zweite Bundesliga mit dem Hamburger Schachclub. Da habe ich gegen eben jeden Schlemmermeier gespielt, einen Tag vor meinem Mathe-Abitur. Oh. Und also ich hatte am Montagmorgen musste ich Mathe schreiben. Und ich hatte schwarz.
Wie ging beides aus?
Ja, ich hatte schwarz. Es war Tarasch-Verteidigung. Er hat Hauptvariante mit E3 gespielt. Er hat mich völlig überspielt. Ich hatte im Grunde genommen keine Chance. Und am Ende konnte ich ihm noch ein Remis abluchsen. Also wirklich, es war eigentlich ein hoffnungslos verlorenes spätes Mittelspiel. Und irgendwie habe ich dann noch getrickst. Und dann ist es Remis geworden. Ich glaube, dadurch ist der Mannschaftskampf damals 4-4 ausgegangen. Irgendwie so war das.
Und das Mathe-Abi?
Das Mathe-Abi habe ich 14 Punkte geschrieben. Also das lief ganz gut. Das ist ganz, ganz gut gelaufen. War auch das einzige Abitur, muss ich sagen, für das ich wirklich intensiv gelernt habe. Vielleicht das einzige in meiner gesamten Schulzeit, wofür ich ernsthaft gelernt habe. Und deswegen gibt es ganz viele, also eine der Erinnerungen mit dem SC Kreuzberg, aber dadurch, dass ich halt lange in der zweiten und ersten Liga gespielt habe, haben sich die Wege dann natürlich häufig gekreuzt und auch die Mitglieder, muss man sagen, da sind nur positive Geschichten mit dabei. Also da freut man sich immer, wenn man die sieht, und das ist immer irgendwie eine Art von positiver Energie. Und ja, ich hoffe, dass ich ganz bei. Ich wollte es mir sowieso schon angucken, weil ich da so viel von höre. Und vielleicht lasse ich euch wieder zu Wort kommen. Ich hatte jetzt neulich gerade einen Anruf vor 2-3 Tagen im Auto. Und ich hoffe, dass der Enkel bald zu euch kommt, weil die sagte so, ja, ich will meinem Enkel ein Schachbuch schenken und so. Und ich so, ja, seid ihr aus Berlin? Ja, und woher? Ja, wir sind aus Kreuzberg. Da habe ich gesagt, ah, da weiß ich den Richtigen. Und vielleicht hört die Dame sogar zu, weil ich habe ihr gesagt, dass du heute im Talk bist. Und ich habe gesagt, dann kannst du dir die Dame direkt angucken. Und das ist da die Chefin. Genau.
Wie alt?
Ja, der Enkel, der 5.
Oh.
5. Ja, weil mein Ältester ist der 6 und mein Ältester hat auch mit 5 angefangen und deswegen haben wir der ist 5, ja.
Also das ist schon eine Tendenz in letzter Zeit, ja. Ich habe so eine Gruppe am Mittwoch und da haben wir jetzt einen 5-Jährigen und 2 oder 3 6-Jährige. Das ist wirklich, das hatte ich noch nie. Das ist wirklich erstaunlich und auch wie fit die schon sind. Ja, das ist sehr überraschend, finde ich. Ich habe schon überlegt, ob man die vielleicht schon ausgliedert und eine eigene Gruppe macht oder so. Mhm.
Ja, ja, richtig, richtig gut.
Und wo liegt bei euch der Schwerpunkt? Ist es Leistungssport oder Breitensport? Kann man das sagen?
Ich würde sagen, oh ja, das ist eine schwere Frage. Natürlich bei fast 300 Mitgliedern Breitensport in erster Linie. Ich meine, wir haben 9 Mannschaften in der BMM. Aber wir haben natürlich auch die Frauenbundesliga, unsere Mannschaft, die ja überraschend aufgestiegen ist. Wir hatten in der vorigen Saison hatten wir die Oberligamannschaft, die auch vollkommen überraschend aufgestiegen ist in die zweite Bundesliga. Wir haben eine Jugendbundesliga, also wir versuchen schon auch allem so ein bisschen Raum zu geben und wir unterstützen natürlich auch die Kinder, die an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Wir haben jetzt auch eine U10-Leistungsgruppe, die sehr intensiv trainiert. Und die jetzt auch in Stuttgart an der deutschen Vereinsmeisterschaft teilnimmt. Also ja, es ist ein bisschen eine Mischung aus beidem. Also wir sind kein Leistungsstützpunkt, bisher sind wir nur Talentestützpunkt. Gibt es ja so eine Abstufung, ich weiß nicht, ob nur in Berlin, aber von allem etwas. Und eben ein Verein, in dem tatsächlich auch was los ist, ne? Freitagsabends.
Und wahrscheinlich nicht nur Freitagabends beim Schach, sondern ein Verein muss ja auch immer so ein bisschen, ich sag mal, Rahmenprogramm oder sowas bieten. Oder geht es bei euch nur ums nackte Spielen?
Nee, also wir haben ja unsere, die Monatsturniere Blitz, Schnellschach, Schach 960. Dann wird jetzt gerade der Fritz-Stutzke-Pokal gespielt, auch ein ehrenwertes Mitglied, das wir mit dem Pokal ehren. Dann ist jetzt schon die Clubmeisterschaft in Vorbereitung. Und außerdem, das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, veranstalten wir ja auch relativ häufig nochmal so besondere Turniere, Blitzturniere, ELO-gewertete Blitzturniere. Mhm. Im letzten Jahr hat Elisabeth Peetz gesagt, sie möchte gerne nochmal für die Weltmeisterschaft ein bisschen trainieren. Da haben wir ein Turnier veranstaltet mit sehr guter Beteiligung auch, wo sie sogar auch Zweite geworden ist, obwohl sie von der ELO-Zahl her noch nicht jetzt so direkt Favoritin war auf dem ersten oder zweiten Platz. Und das Sommerfestival, was jetzt tatsächlich schon ein Festival ist, mit Kinderturnier, Jugendturnier, im letzten Jahr Blitz, Schnellschach und Open. Also es gibt auch durchaus einen Rahmen, ja. Falls du das meintest.
Ja, ich meinte eher so über das Schach hinaus, dass man halt, weil es ist ja auch ein Multikulti-Verein, sage ich mal, und da muss man dann halt auch was für die Integration und so weiter bieten. Oder ist für euch quasi Schach das Instrument? Weil ich kenne halt auch Vereine, die sehr viel Wert legen auf, dass man, keine Ahnung, zusammen essen geht, Weihnachtsfeier, Sommerfeier und so weiter. Aber es hört sich schon so an nach dem Motto, Schach steht absolut im Vordergrund.
Schach steht schon im Vordergrund, kann man sagen. Also, ja, das ist schwierig. Man geht natürlich auch zusammen essen oder auch mit der Jugend, wenn die unterwegs sind, mit den Mannschaften natürlich. Das aber jetzt nicht unbedingt mehr als in anderen Vereinen. Was jetzt Multikulti betrifft, tatsächlich, also ist schon sehr bunt gemischt. Du wirst, also wenn du unsere Mitgliederliste durchschaust, also sehr viele Namen aus anderen Ländern, Südamerika, Osteuropa, ganz Europa, also das schon sehr gemischt. Jetzt zu Weihnachten gibt es auch wieder ein Skat-Turnier zum Beispiel, ja, oder was wir in letzter Zeit nicht so oft gemacht haben, Vereinsreisen, waren zusammen in Warschau oder in Balinek, wo waren wir noch, in Amsterdam, schon, ja, aber weiß nicht, das machen andere Vereine, denke ich, auch.
Aber ich glaube, man muss sich das auch ein bisschen anders vorstellen. In Berlin gibt es ja so eine richtige Schachszene, in die, wenn man erstmal in so einen Verein geht, so richtig eingesogen wird, wenn man das zulässt. Das ist, sag ich mal, auf dem Land oder in ländlicheren Landstrichen, wo es vielleicht im Umkreis von 50 Kilometern dann nur einen sich mühenden Verein gibt, ein bisschen anders, aber bei Kreuzberg, wenn man dann sieht man, da gibt es vielleicht noch Chess and Jazz oder Stranger Chess und die organisieren jeden Tag ein Training oder fast jeden Tag gefühlt Training oder ein Turnier oder so, da wird man so reingesogen, das ist sozusagen diese Haltemittel mit Grillfest und so, glaube ich, so zwingend gar nicht mehr braucht, weil vor allem bei Kreuzberg...
Das machen wir auch immer noch. Ja, wir haben einen riesengroßen Grill auf dem Hof, der wird auch öfter angeschmissen. Also,
als ich sagte, wusste ich, dass das ein sehr schlechtes Beispiel von mir war, weil ich ja auch einige eurer Mitglieder kenne, da ging ich dann fast davon aus, dass da auch gerne gegrillt wird. Mhm. Aber ich meine jetzt so, das ist sozusagen nicht notwendig, um die Leute bei der Stange zu halten, weil da einfach so eine Schachbegeisterung und so eine Schachkultur ist, dass es das nicht braucht und das einfach so dazugehört und nicht als extra Angebot unbedingt notwendig wäre.
Ja. Johnny hat ja schon, ich sag mal, Berliner Schach-Locations genannt mit Stranger Chess und Chess and Jazz und dann gibt es ja noch den World Chess Club. Welche von denen, also den oder den gab es, muss man sagen, die haben ja zugemacht. Welche von denen hast du gern besucht? Brigitte?
Also ehrlich gesagt, die ersten beiden habe ich noch gar nicht besucht. Ja, obwohl ich eigentlich gerne Jazz höre, aber vielleicht gehe ich auch nicht mehr so viel raus abends. Im World Jazz Club war ich ein paar Mal, weil da zum Beispiel irgendwie ein Turnier war oder wir überhaupt mal ein Gespräch geführt haben, ob wir da zum Beispiel die Schach 960 Deutsche Meisterschaft da ausrichten, aber das war ja auch nicht wirklich jetzt für so große Veranstaltungen geeignet. Ja, also man kriegt da kaum die Landesliga, kriegte da kaum die Landesliga rein und auch so große Turniere, so kleinen Tischen, relativ kleinen Schachbrettern und dann, ich habe mir dann mal einen Cocktail gegönnt für 15 Euro, den Steinitz. Wie, was hieß der mit Steinitz? Und dann war das so eine kleine Pfütze. Naja, dachte ich, weiß nicht, also das, ob das so zur Schachszene passt, die sind eigentlich doch ein bisschen was anderes gewohnt, weil Schach ist halt schon auch eine Sportart, die kann jeder auch mit einem kleinen Geldbeutel kann die ausüben. Da braucht man nicht so viel wie jetzt zum Beispiel für Tennis oder so. Und insofern gibt es auch viele Leute, die gar nicht bereit sind, so viel Geld jetzt für Essen gehen oder für solche teuren Cocktails auszugeben. Also da habe ich mich schon ein bisschen gewundert, wie die das durchhalten wollen, ne? In so einer Location unter den Linden, wo es ja bestimmt nicht besonders billig ist. Und folgerichtig wahrscheinlich haben sie auch zugemacht. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass sie da wohl dass die wohl jetzt an bestimmten Spots irgendwie Veranstaltungen durchführen wollen. Haben sie wohl jetzt auch gemacht, aber davon, ob das jetzt erfolgreich war, das weiß ich nicht.
Ich habe nichts davon gehört. Ich habe mich da auch nicht mehr so, also es gibt ja so Dinge, in die man sich so gerne reinwirft und die man mitmacht. Und dann gibt es eben so Sachen, wo man erstmal beobachtet, wie seriös und wie langfristig ist das eigentlich angelegt. Und in der Phase bin ich da gerade. Also ich gucke mir das gerne an. Und, aber wie du sagst, also das war ja immer schon so ein bisschen, auch in der Schachszene hat man ja gesagt, dass das irgendwie das Geschäftsmodell da ein bisschen wackelig aussieht. Aber gut, trotzdem schön, dass es das gab. Also es war sicherlich nicht für jedermann, aber schön, dass es das gab, war es trotzdem. Und ja, schade, dass es nicht mehr da ist.
Ja, zum Beispiel das Armageddon-Turnier. Ja, sowas wäre ja sonst gar nicht möglich gewesen in Berlin.
Ja, das stimmt.
Ja, es war auch, glaube ich, ein Preisfonds von einer 500.000 oder so. Ja. Und aber ich weiß nicht, ob die Leute sich tatsächlich so einen großen finanziellen Erfolg versprechen von solchen Veranstaltungen. Man kann es sich kaum vorstellen, dass da Millionen Leute an irgendwelchen Bildschirmen sitzen. Die Welt hatte damals ja irgendwie exklusiv das übertragen, aber man konnte es sowieso sich anschauen auf YouTube, glaube ich. Da muss ich nicht die Welt abonnieren, um mir das anzugucken.
Ja, das also, stimmt.
War schon ein bisschen komisch alles.
Das bringt uns zu einer anderen Frage, die vielleicht in eine ähnliche Richtung geht, und zwar Freestyle-Schach 69. Auch da ist ja der Ansatz gewesen, ich sag mal, durch Verkauf von Fernsehrechten oder Übertragungsrechten Geld zu generieren. Und Berlin ist ja eine Schach 69 Hochburg, glaube ich, kann man schon sagen, ne? Also der Matthias Krippen, den ich auch mal im Podcast hatte, der ist ja in seiner Zeit als Berliner Landespräsident beim Verband sehr emsig gewesen, da Schach 69 Turniere organisieren. Ihr veranstaltet auch Schach 69 Turniere. Wie ist so dein Verhältnis dazu?
Also Na, was so an den Monatsturnieren stattfindet, einmal im Monat, da bin ich nicht so besonders drin und nicht so besonders engagiert. Wir haben aber zweimal mit der Schach 960 Stiftung zusammen Turniere veranstaltet mit irre guter Beteiligung. Also da waren richtig gute Leute. Navarra war da, dann der Hare Krishna, der jetzt auch mitgespielt hat. Und Matthias Blühbaum zum Beispiel. Und es war wirklich gut besetzt. Das war eine deutsche Meisterschaft, die dann Matthias Fromm gewonnen hat zum Beispiel. Also, weil das eben auch Schach war und interessant, so ein hochkarätiges Turnier zu organisieren, haben wir das auch gerne gemacht. Also ich selber, ich spiele im Internet, spiele ich Schach 960 tatsächlich, auf Lichess hin und wieder, weil das so zur Zerstreuung mal ganz nett ist. Aber ich sehe da keine große Zukunft für das Schachspiel. Also es ist halt noch wieder irgendwie eine Nische, kann man sagen. Ich hatte dir ja vorhin schon mal kurz gesagt, ich habe ja ich war jetzt noch bei Matthias, da kriegte ich dann den Nachnamen nicht dazu. Michael Rütten gewettet bei der Deutschen Meisterschaft, glaube ich, haben wir da zusammen gegessen. Und er ist ja der Meinung, das setzt sich oder würde sich durchsetzen. Und ich habe dagegen gehalten. Mal sehen. Also ich sehe das eher so, dass ich vielleicht recht behalten könnte. Ja, also meine Meinung ist eben, dass sobald das für Carlsen vielleicht finanziell nicht mehr so interessant ist und überhaupt für Investoren nicht mehr so besonders interessant ist, dass dann auch schon wieder das so ein bisschen, der Hype jedenfalls nicht mehr da ist. Dass es noch gespielt wird, klar. In Berlin haben wir jetzt auch zum Beispiel eine Mannschaftsmeisterschaft, eine Schach 960 Mannschaftsmeisterschaft, auch unter anderem von Matthias Kribben initiiert. Da sind wir auch dabei natürlich, unser Verein. Ja, also ist ganz lustig, aber nicht irgendwas jetzt, was uns da jetzt erzählt wurde von dem großen Geld, was dann irgendwelche, was man damit verdienen könnte.
Johnny, auf welche Seite der Wette würdest du dich schlagen?
Ich bin auch noch sehr, sehr unentschieden. Also ist ja, was ich auch immer gesagt habe, ist, dass ich ein großer Fan vom klassischen Schach bin und das sehr, sehr gerne spiele. Ich saß jetzt vorgestern zum Abendessen mit einem Hotelmanager von einem Landhotel. Und der hat, der wusste, dass ich Schachspieler bin und der hat mich direkt auf Büttner angesprochen. Hat den und die anderen am Tisch auch in höchsten Tönen für dessen Markenentwicklung und Positionierungsskills und so weiter gelobt. Und da dachte ich, wenn der über, also die Grenzen von, also gut, okay, der war sowieso ein erfolgreicher Geschäftsmann, aber wenn er in der Geschäftswelt genau dafür bekannt ist, dann ist es vielleicht nicht der schlechteste, um sowas wie Freestyle und so weiter in die Welt zu bringen. Ich glaube, die Debatte ist derzeit noch komplett offen. Da wir jetzt, glaube ich, die zweite Saison bald des Freestyles beendet haben. Und dann beginnen, glaube ich, so langsam die harten Jahre, weil dann wollen sicherlich Leute, die Geld investiert haben, irgendwann auch mal Geld wiedersehen. Ist völlig offen. Wie Brigitte sagt, solange Carlsen daran Spaß hat, ist es, glaube ich, durchaus sehr realistisch, dass es erfolgreich wird. Und ich würde es ihnen auf jeden Fall gönnen, weil die haben da sehr viel Geld investiert. Ich freue mich immer, wenn Leute viel Geld in Schach investieren und gönnen denen dann auch, wenn sie da mehr wieder rausbekommen. Ich bin da noch sehr unentschieden, ob das klappt.
Ja, schauen wir mal. Brigitte, der Stefan Löffler, der Schachjournalist, hat mich auf eine Person aufmerksam gemacht, wo er gesagt hat, spricht die Brigitte unbedingt auf den an. Und zwar ist es der Horst Metzing, der auch bei euch im Verein Mitglied ist und den du ja daher sicherlich gut kennst, der ja lange Jahre Geschäftsführer beim Deutschen Schachbund war und das deutsche Schach sehr geprägt hat. Ich muss gestehen, das war vor der Zeit, bevor ich ins Schach, bin ja Quereinsteiger ins Schach, eingestiegen bin. Kannst du ein bisschen was über ihn erzählen, was man wissen muss über ihn?
Also was jetzt nicht sowieso bekannt ist, also er ist bei uns im Verein seit 61 Jahren. Wow. Unser längstes Mitglied hat damals schon die Jugendabteilung betreut. Er wurde jetzt, wir sind ja im letzten Jahr, hatten wir unser 75. Jubiläum auf der Jahreshauptversammlung. Das war in diesem Jahr, da wurde er besonders geehrt, also mit Laudatio und Geschenk einer Flasche Champagner für seine langjährige Mitgliedschaft. Und also da haben wir nochmal alles so aufgeschrieben. Ja, aber da, was sowieso bekannt sein dürfte, ist ja, dass er eben jahrelang eben Geschäftsführer war beim Deutschen Schachbund, sich dann auch bei der ECU, die sich dann ja neu gegründet hatte seinerzeit. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Position hieß, die er da inne hatte, aber da war auch aktiv. Er hat zwischendurch mal in Heidel in Schleswig-Holstein gewohnt und ist jetzt aber wieder zurückgezogen in die Nähe von Berlin nach Kleinmachnow.
Und du hast und mal unter ihm gearbeitet, ne? Anteil. Wie bitte? Du hast mal unter ihm gearbeitet, auch für den Deutschen Schachbund.
Ja, genau, das war, oh Mann, wie lange ist das her? Ich glaube, ich war, also das muss über 40 Jahre her sein. Ja, ich bin jetzt 68. Ach, da ist er,
Weiß ja. Genau. Da ist ein Bild von ihm, ja.
Ja, sehr schön, ja. Er war damals eben auch Geschäftsführer beim Deutschen Schachbund und ich hatte gerade mit einem Studium abgebrochen und war jetzt auf der Suche nach dem neuen Studium, glaube ich, und habe dann beim Deutschen Schachbund gearbeitet. Das war zu dem Zeitpunkt, als Hort gerade Deutscher geworden ist, also zum Deutschen Schachbund gekommen ist. Das war ganz lustig, weil da immer, dann haben Leute angerufen, so wie Klaus Bischoff oder Christopher Lutz oder irgendwie Leute, die man dann auch schon mal irgendwie kannte. Und was ich dir vorhin schon berichtet hatte, ich habe damals die Telexe geschrieben und du sagtest, was ist das denn? Telexe nach Russland zum Beispiel, das war damals die schnellste Übertragung von Nachrichten. Und zwar, das waren Fernschreiber. Da konnte man die Nachricht schon vorbereiten und auf einem Lochstreifen ausdrucken. Dann, wenn man jetzt Fehler entdeckt hatte, dann hat man Löcher zugeklebt oder neue Löcher reingestanzt. Ja, so, und dann hat man das Ganze durchlaufen lassen. Und wie gesagt, genau in dem Moment kam das dann eben in Moskau an oder damals bei der, die FIDE hatte ihren Sitz in der Schweiz, soweit ich mich erinnere, in Lausanne oder ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls, das war ganz interessant. Oder auch die, das war eigentlich für mich auch so ein bisschen prägend, ich habe dann die Diktate von Horst geschrieben und er hat das richtig gelernt, also so mit allem, wie man richtig so, gibt es ja eine DIN für Phonodiktate und das konnte er alles und ich habe dann auch richtig in der Richtung dann auch gearbeitet später. Also ich habe ja dann irgendwann auch nochmal selber so ein Schreibbüro gehabt, also ich bin ja eigentlich Lehrerin, und habe aber neben der Tätigkeit als Lehrer noch Lehrerin noch so ein Schreibbüro gehabt und habe, weil ich das so geliebt habe, Transkriptionen gemacht. Also ich habe Reden, Tagungen und sowas transkribiert und der Grundstein war sozusagen die Arbeit bei Horst Metzing.
Sehr schön, ja. Und der Thomas schreibt hier, er ist auch Schiedsrichter gewesen bei Schach der Großmeister bei der legendären Sendung. Das bringt mich dazu, dass du ja auch Schiedsrichterin
bist. Bin ich auch dabei bist, ne? gewesen, ja, sogar, bei dieser Sendung. Das war nämlich...
Der Horst oder du?
Nee, ich war dabei. Und zwar, da war die offene deutsche Frauenmeisterschaft. Die fand gerade in Porzwan statt. Und als besondere Einladung wurden wir dann ins Fernsehstudio eingeladen. Karpow spielte da gegen Hübner, richtig?
Also, es waren verschiedene Jahrgänge.
Ja. Ihr seid ja Kinder dagegen. Ja. Und Horst Metzing war Schiedsrichter, ja. Das Thomas Bruchham kenne ich jetzt nicht, aber vielleicht weiß er das noch.
Das ja, Thomas, wenn Thomas das schreibt, dann stimmt das auch.
Ja. Einer unserer Stammhörer hier. Ja. Erzähl mal von deiner Schiedsrichtertätigkeit. Du warst jetzt bei der Europameisterschaft sogar, ne? Jugend-Europameisterschaft.
Ja, in Budva. Genau. Ich war letztes Jahr schon eingeladen nach Budva zur Europameisterschaft. Dann kriegte ich aber Corona vorher. Musste dann alles rückabwickeln. Das war sehr schade. Und da wurde ich jetzt dieses Jahr wieder eingeladen. Und konnte auch tatsächlich hinfahren. Montenegro war echt toll, also landschaftlich super schön. Das war ein bisschen abenteuerlich mit der Europameisterschaft. Also die haben da, ich habe nochmal mit dem Veranstalter habe mich da mal so ein bisschen rumführen lassen, mir das mal erzählen lassen. Die haben praktisch eine plane Fläche gehabt, noch nicht mal plan, die mussten sie erst mal plan machen und da haben die dann Zelte aufgebaut, mehrere Zelte, die so ineinander gewachsen sind, wo nicht klar war, ob das durchregnet, wenn es mal regnet. Und es hat mal richtig doll geregnet, am freien Tag zum Glück und es hat alles gehalten. Auch, ich meine, es war ja nur nicht ohne, da den ganzen Strom, die Belüftung und was nicht alles. Ja. Also es war richtig abenteuerlich und toi, 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 es hat alles geklappt. Ja. Das war eigentlich ein bisschen auch ein kleines Wunder, dass die das geschafft haben. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland so hinbekommen hätte.
Ja, da hätte es wahrscheinlich irgendeine DIN-Norm oder so gegeben, die das verhindert hätte, dass man da ein Zelt hinstellt.
Genau. Na, und dann war es natürlich schön, da war ein Mädchen aus Mariana Kaber aus unserem Verein, die war deutsche Vizemeisterin in diesem Jahr und war eingeladen. Und ich war in der U16-Mädchen, war ich eingesetzt. Da haben ja auch einige deutsche Mädchen mitgespielt, Mara Haug und Tamila Trunz. Jetzt habe ich den Vornamen vergessen, von Lorenz müsste ich wissen, Veronika, genau, ja, und Rihanna Müller, die dann aber leider krank wurde zum Schluss, also, und dann ein Zelt weiter spielte dann auch der zukünftige Europameister unter 16, Von dem konnte ich noch ein Foto machen vor der Runde, ihm noch Glück wünschen. Und dann fragte ich noch den Head of Delegation, Philipp Müller, ob ihm Remis reicht. Und dann hat er gesagt, ja, Remis reicht. Gegen Dotzer hat er gespielt. Einen sehr starken Spieler, österreichischen Spieler. Und hat er gesagt, ja, das schafft er. Und dann zufälligerweise war ich genau in der Stellung, wo er praktisch die Remisstellung erreicht hat, das habe ich dann im Nachhinein habe ich das gelesen, dass das praktisch die Remisstellung herbeiführte mit einem Qualitätsopfer. Da genau da habe ich am Brett gestanden, dann habe ich auch gesehen, wie der Gegner geguckt hat und dann habe ich gedacht, so jetzt müsste es geschafft haben. Ja.
Hautnah dabei.
Ja, genau.
Fiebert man da als Schiedsrichter dann auch, darf man da mitfiebern?
Ja, ne? War ja, ich hatte ja mit denen gar nichts zu tun. Also ich war ja nur bei den Mädchen, da muss ich natürlich neutral sein. Ja. Da kann ich nicht irgendwie unsere deutschen Mädchen bevorteilen oder so, ne?
Ja.
Ja, klar, sicher.
Ja, es wird Zeit, über aktuelle Themen im Schach zu sprechen. Johnny, letztes Mal, als wir hier an der Stelle waren, letzten Sonntag, haben wir gesagt, wir haben noch 4 deutsche Kandidaten im World Cup drin. Magst du uns mal auf den aktuellen Stand bringen, wie es jetzt aussieht?
Ja, aus 4 wurde einer. Also es hat sich alles ein bisschen ausgedünnt. Rasmus ist dann, glaube ich, in der Runde, über die wir noch gesprochen haben, rausgeflogen gegen Wanda Liang in einem sehr bitteren Turmendspiel. Der war dann relativ schnell weg vom Fenster. Vincent Keimer hat verloren gegen Andrei Essipienko im Stechen, glaube ich. Und ich muss das alles gerade mal rekapitulieren. Ah ja, und Frederik hat eine sehr komplizierte Partie verloren mit Schwarz gegen Sindarov und hat es dann nicht geschafft, das noch mit Weiß umzubiegen. Und Alexander Donchenko musste gegen Lee Kwang Liem aus Vietnam ins Stechen. Das hat heute stattgefunden und hat einen sehr spannenden Stichkampf gespielt, den er am Ende dann in der ersten Blitzstechrunde mit einem Sieg in der zweiten Partie gewinnen konnte. Und steht jetzt in der Runde der letzten 8 als letzter Deutscher. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ich heute selber gespielt habe und schon 3,5 Stunden Autofahrt hinter mir habe, habe ich noch nicht geguckt, gegen wen er gespielt hat, gegen wen er spielen wird.
Jakubow aus Usbekistan.
Ich glaube, das ist ein gutes Los. Also ich meine, die sind unter den letzten 8, da gibt es natürlich jetzt keinen Freilos mehr, das ist klar. Aber das hätte einen schlimmer treffen können. Also Jakubow ist natürlich ein sehr starker Spieler. Auch aus dieser usbekischen Generation, die ganz nach oben will. Nichtsdestotrotz bin ich der Überzeugung, dass man lieber gegen Jakubow spielt als gegen Erik Gaisi oder Konsorten. Und deswegen ist für Donchenko für mich da nicht Außenseite und ich drücke ihm so sehr die Daumen, dass er das schafft.
Brigitte, du verfolgst das auch live vermutlich, oder?
Ja, es war echt spannend heute. Vor allen Dingen, weil die immer erst der Schwarzsieg, dann wieder ein Schwarzsieg vom Gegner. Und dann fand ich auch so in der zweiten, das war die Rückrunde vom zweiten Schnellschach, glaube ich. Nee, oder Blitz. Ich glaube Blitz. Figurenopfer von Donchenko hatte schon die Hinrunde, hat er schon gewonnen. Figurenopfer. Und das ganze Brett stand irgendwie gefühlt in Flammen. Also ich verstehe ja nicht so viel. Und der Computer zeigt immer 0,00. Das fand ich irgendwie verrückt. Und dann hätte er nochmal was opfern müssen, um dann zu gewinnen. Und das hat er dann ausgelassen, hat dann verloren und letztendlich aber doch im Blitz dann entschieden. Das war echt spannend, ja.
Ja, war auf jeden Fall ein Drama. Ich meine, er braucht nicht nur den Sieg gegen Jakubow, sondern er muss ja dann auch nochmal im Halbfinale oder im Spiel um Platz 3 gewinnen, ne? Und nochmal irgendwie einen Weltstar ausschalten, weil ansonsten landet er auf dem undankbaren 4. Platz. Also einfach wird's nicht, aber wir drücken alle Daumen.
Aber es ist ja besser, wenn man im Halbfinale spielt, hat man ja die doppelte Chance zumindest. Also da hast du dann sozusagen nochmal, wenn du es im Halbfinale nicht packst, kannst du nochmal im Spiel um Platz 3 jetzt probieren. Also das ist jetzt hier schon Crunch-Time und die Preisgelder erhöhen sich ja auch unglaublich. Also ich glaube, wenn du ins Halbfinale kommst, dann hast du 80.000 schon sicher oder irgendwie sowas um den Dreh. Ich meine, das ist für einen Profi mit Alex hat immer so zwischen 2,6 und 2,650, ist auch mal drunter gerutscht die letzten Jahre, das sind 80.000 Euro. Davon kann man ein paar Monate die Miete bezahlen und das gibt einem Sicherheit. Also da würde ich ihm das einfach so gönnen.
Das hat er schon. Ja.
Aber jetzt hat er auch schon ganz gut verdient, oder?
Ich glaube, jetzt 60 oder so in dem Dreh würde er jetzt wahrscheinlich bekommen im Moment. Also, natürlich auch super, ne? Also für jeden, der nicht in der ersten Runde ausscheidet, ist das eine feine Sache. Ja, aber Alexander wurde nicht für die EM nominiert beim letzten Mal und wie gesagt, hatte auch glaube ich, ein paar schwere schachliche Zeiten hinter sich. Nicht so starkes Weig an See in der A-Gruppe. Und er ist einfach so ein grandioser Schachspieler. Und stellt euch mal vor, zwei Deutsche im Kandidatenturnier. Also warten wir 34 Jahre auf einen, dann sind es zwei. Das ist einfach so grandios. Also deswegen, ja, go Alex, go. Ja. Streng dich an.
Ja. Aber dass Vincent Keimer ausgeschieden ist gegen Essipenko, war ja schon ein bisschen überraschend. Ne? Immerhin ist er jetzt auf Nummer 4 der Weltrangliste. Da hätte man ja gedacht, er ist der Favorit. Hat einer von euch eine Erklärung oder ja, ist halt Schach einfach so, dass es auch mal einen erwischt, der Favorit ist?
Es war ja im Armageddon, ne?
Ja. Im Schnellschach. Nee, Im Schnellschach, ja.
Okay. Ach so, das war was anderes. Nee, ich habe keine Erklärung.
Ja, also ich denke, es ist auch einfach das Gesetz der großen Zahlen. Ne? Also irgendwann, Keimer spielt einfach so viele Turniere, wird quasi nie bezwungen. Also er hat mal eine gegen Erik Gaisi in letzter Zeit gewonnen. Und dann ist er jemand wie Andrei Essipienko, der sicherlich wahrscheinlich eines der größten Talente der Welt ist, das man bisher noch nicht so ausgespielt hat, aber der immerhin schon mal Karls in der klassischen Partie geschlagen hat. Der erwischt dann das Turnier seines Lebens anscheinend. Und dann kann man im Schnellschach halt auch mal einen Fehler machen und so eine Abwicklung falsch einschätzen ins Endspiel. Das passiert dann mal. Das sind dann diese kleinen Momente. Ich meine, Vincent ist jetzt zweimal knapp gescheitert. Einmal jetzt spät rausgeflogen beim World Cup und einmal nur Dritter, in Anführungsstrichen Dritter geworden im Grand Prix. Und ja, das ist halt bitter. Aber ich meine, also wenn er so weitermacht, kann er sich bald über Elo qualifizieren. Also ich denke, er hat da das Auge aufs Ziel und das ich glaube, nach ein, zwei Wochen schüttelt er das ab, weil seine Zukunft ist natürlich grandios und sich von sowas dann, ja, ist halt bitter. Aber sollen vielleicht Blühbaum und Donchenko ihre Minuten an der Sonne genießen und ich glaube, Vincent ist wohl bewusst, dass er da noch viel vor sich hat.
Ja, also der wird die nächsten Jahre noch seine Chancen bekommen. John, ich wollte dir noch eine Stellung zeigen hier aus der Aronian-Partie. Du bist jetzt schwarz mit Eri Geisi und ich spiele jetzt hier Aronian und mache hier einen Zug.
Oh, jetzt, das sieht man aus Springer H3.
Stark, stark.
Ja, wenn ich das, weißt du, in meinen Partien sehe ich nichts. Ich habe heute wieder so auf den Deckel bekommen. Da kannst du mir, also, und sowas sehe ich dann. Ich habe die Stellung nicht vorher gesehen. Also ich das jetzt nicht.
Ja, genau. Also wenn hier, geschlagen wird, der Turm getauscht und dann ist hier matt. Ja. Ich fand es deswegen so bemerkenswert, also nicht nur wegen der Stellung, sondern ich finde Aronian einfach so toll, weil immer wenn der verliert, also ich reg mich dann immer furchtbar auf und ich kann dann auch nicht mit dem Gegner analysieren oder sowas, weil ich mich so ärgere. Aber der lächelt dann so den Gegner an und gratuliert ihm so richtig herzlich und so. Und das hat er heute auch wieder gemacht. Also ganz großartiger Sportsmann, finde ich. Ich versuche das mir mal hier mal per Video. Ja, okay, ist mir jetzt zu kompliziert, das zu zeigen. Aber ich finde, der Aronian ist auf jeden Fall irgendwie so ein Gentleman. Ne? Also so ein ärgerlicher Fehler mit dem versuchten Tausch, Turmtausch hier, der dann in die Hose geht. Ein Traum zerplatzt, ne? Und dann lächelt er noch. Also,
ja. Weil es so schön war.
Ja, vielleicht ist er ein Ästhet und freut sich dann über ein schönes Motiv, auch wenn es gegen ihn ist.
Ja. Er war ja auch mal Mitglied bei uns, Aronian. Ach,
ja. Ehrlich? Ach stimmt, er hat in Berlin gewohnt, ne? Mhm.
Und irgendwie in Düsseldorf bei der Teamweltmeisterschaft, da hatte er irgendwie sein Schild irgendwie vergessen und da musste ich irgendwie bezeugen, dass er rein darf.
Wie, da kannte man ihn nicht, oder wie?
Ich weiß auch nicht, es war irgendwie komisch, ja. Ich habe dann gesagt, ja.
Also ja, der spielt im Schachverein.
Der kennt die Regeln. Ist es nicht sogar, glaube ich, hat er nicht die dritthöchste Wertungszahl aller Zeiten hinter Carson und Caruana? Ich glaube.
Ich glaube ja. Also die tatsächliche, historisch weiß ich nicht, aber die tatsächliche auf jeden Fall, ja.
Ja. Historisch, weil Bobby Fischer oder so, aber ich glaube, der hatte nur, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber da gibt es ja auch verschiedene Arten der Rechnung von historischen Elo-Zahlen, ne? Wie man das ausrechnet vor der Einführung der Elo, wie man da rückrechnet. Ich glaube, ja, das ist eine Folge für sich.
Ingo, ja, aber man kann bestimmt argumentieren, dass Aronian der beste Spieler aller Zeiten ist, der nie Weltmeister geworden ist. Also das, da gibt es sicherlich gute Argumente, die man dafür finden kann.
Ja, würdest du den da vor Korch neu zum Beispiel setzen?
Ja, würde ich schon. Also, weil der ist einfach nicht schlechter als die ganzen Leute, die letzten 20 Jahre Weltmeister waren. Wenn man dazu zählt, in den richtigen Momenten da zu sein, weil er es, ich sage jetzt mal, noch nicht mal in einen WM-Kampf geschafft, dann kann man vielleicht sagen, Korchno hat die Nase vorn, weil der hat es ja immerhin immer sehr weit geschafft. Aber von den Reihen auch relativ zu dem gesehen, was er natürlich viel mehr Möglichkeiten hatte als Korchno, hat da, glaube ich, so viel über Schach gewusst, so viele neue Aspekte gebracht, so kreativ. Also, ja. Also, wie gesagt, es ist jetzt kein Thema, was mich Tag und Nacht beschäftigt. Ich wollte nur sagen, man kann dafür bestimmt gute Argumente finden.
Ja. Hast du eine historische Schachfigur, männlich oder weiblich, wo du sagst, die inspiriert mich?
Puh. Müsste ich jetzt lügen. Also, kann ich jetzt nicht so richtig. Nee, okay. Dann spiele ich vielleicht auch nicht gut genug Schach, dass mich da jemand besonders inspiriert hätte. Also müsste ich mir jetzt irgendwie aus den Fingern saugen.
Nee. Muss ja nicht sein. Hätte ja sein können. Ne? Okay. Dann lass uns noch eine Sache besprechen, die aus deiner Schiedsrichtersicht. Und zwar habe ich eine Szene mitgebracht und vielleicht kriege ich die tatsächlich mal hier in den Stream rein. Letztes Mal hatten wir ja diesen kleinen Fingervorfall. Und heute habe ich eine Szene dabei, wo der Maksudlu einen illegalen Zug macht. Der stellt seinen König in Schach einfach. Und dann der Weiyi, der hat dann einfach nichts gemacht und hat dann hinterher im Interview gesagt, naja, mein Gegner war wohl müde, ich wollte da nicht reklamieren. Was macht man denn in dem Fall jetzt als Spieler richtig? Also mein Gegner stellt den König ins Schach, ruft man jetzt den Schiedsrichter oder haut man dann die Figur einfach, den König einfach weg? Ich glaube, beim Blitzschach habe ich mal gelernt, darf man das machen.
Das heißt nicht illegaler Zug, sondern regelwidriger Zug. Aha. Ja. Zwar auf Englisch heißt der illegal, aber auf Deutsch heißt es regelwidriger Zug. Okay. Wolltest du noch eine Zusatzfrage stellen? Ich habe dich, glaube ich, unterbrochen.
Ja, vielleicht zeige ich erstmal die Szene oft, damit wir die für diejenigen, die das hier als Video verfolgen, damit wir das sehen. Ich versuche mal, das groß zu machen. Sieht man das so? Ich habe nur ein Bildschirm. Ja.
Legal Move, he played King.
Zu spät eingestiegen, sorry.
Nee, ich habe das irgendwie nicht gesehen.
Genau, also hier haben wir Maksudlu und der stellt jetzt seinen König hier in das Schach. Ne? Der Turm steht auf C6 und der König geht jetzt auf G6. Der Weiyi, der guckt das verwirrt.
Ja, okay.
Ja, der guckt verwirrt.
Er guckt und, noch hin, komischerweise, oder?
Und Maksudlu merkt es dann und zieht den König einfach wieder zurück. Und Weiyi stellt dann wieder die Uhr zurück, ne, und sagt, Maksudlu, deine Uhr läuft jetzt. Und Maksudlu
darf ich mal kurz sehen, ob was mit der Uhr war?
Ja, ich zeig's dir nochmal. Also der Weiyi ist kurz verwirrt und drückt dann wieder Uhr vom Maksudlu. So nach dem Motto, du hast einen illegalen Zug gemacht, ich drücke jetzt die Uhr, damit deine Uhr wieder läuft. Ne? Nee, also ich glaube, das war von Weiyi schon richtig.
Er hat die Uhr anhalten müssen.
He changed his move to H4.
Also, er hätte die Uhr anhalten müssen, den regelwidrigen Zug reklamieren müssen. Dann hätte die Uhr war nämlich schon gedrückt. Also wenn der Gegner jetzt die Uhr noch nicht gedrückt hätte und auch wenn er losgelassen hätte, hätte er den Zug nochmal zurücknehmen können. Aber da die Uhr jetzt schon gedrückt war, war das jetzt praktisch ein abgeschlossener, regelwidriger Zug. Er hätte reklamieren können, selber hätte er dann eine Minute bekommen. Und ich weiß nicht, wie ist das Inkrement? Das Inkrement hätte dem Gegner abgezogen werden müssen, weil er hat ja die Uhr gedrückt und sich verbotenerweise das Inkrement verschafft.
Ah, okay.
Also, aber aus meiner Sicht sind an dieser Szene ganz viele Sachen falsch. Also Punkt 1, der Pranisch gegen den Keimer streift mit seinem Finger die Figur, da sprintet dann irgendein Schiedsrichter hin und klärt die Szene. Ja. Hier macht einer einen komplett illegalen Zug, ja, der nicht mal ansatzweise erlaubt ist. Und da ist keine Sau irgendwo. Also das finde ich schon mal sehr, sehr problematisch. Dann, finde ich, wäre es das Mindeste von Mark Soto gewesen, dass er wenigstens seinen König zieht.
Also das er hat den König ja angepasst. Gegen berührt geführt, genau.
Genau, also berührt geführt, also er muss einen Königszug machen. Das ist allein aus Fairnessgründen. Jetzt macht bei jeder schon kein Fass auf, dann ziehe ich den König. Man kann ihn vielleicht zugute halten, dass er vielleicht aufgeregt war oder so, aber ich sag mal, naja, also das hat einen heftigen Beigeschmack. Und dann, also da passiert jetzt die zweite Regelwidrigkeit mit H4, weil eigentlich muss da ein Königszug machen und immer ist noch kein Schiedsrichter in Sicht, der da eingreift. Ja. Also das finde ich Katastrophe.
Und wie ist die Partie ausgegangen letztendlich?
Für Verrier, das war schon Gewinnstellung für Verrier und der H4-Zug hat daran nichts geändert. Also er konnte sich's leisten, in dem Moment großzügig zu sein.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das sein Grund war. Ich glaube, der ist einfach großzügig.
Ja.
Das ist keine Stellung, wo du auf dem ersten Blick siehst, das gewinne ich jetzt auch also ohne Probleme.
Ja, gut. Und im Mannschaftskampf, wenn jetzt kein Schied. Sorry, Brigitte, was sagst du?
Er wollte vielleicht jetzt, er hat schon gesehen, er gewinnt und jede weitere Pause hätte vielleicht dem Gegner noch einen gewissen Vorteil verschafft oder so, weil das dauert ja dann auch immer eine Weile, bis dann die Uhr gestellt sind. Nee, ich kenne den ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie der tickt, aber er war, glaube ich, in dem Moment war er, glaube ich, selber ein bisschen ratlos, weil er dachte, naja, er hat den Zug ja wieder zurückgestellt oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht war ihm selber nicht bewusst, dass das total schief gelaufen ist.
Vielleicht, ja.
Ja, also tatsächlich, ich hatte bei der Europa, also man muss ja dazu sagen, als Schiedsrichter bist du ja mehr oder weniger Servicekraft. Dass man irgendwas zu entscheiden hätte oder so, das ist eigentlich relativ selten. Bei der Europameisterschaft war jetzt auch nur eine einzige Situation. Eine Spielerin steht im Schach. Sie zieht ihre Dame, ohne das Schach zu verhindern. Und die Gegnerin reklamiert korrekt. Und sie muss jetzt ihre Dame ziehen, weil sie ja die Dame berührt hat, muss sie dazwischen ziehen und verliert die. Aber das wollte sie dann nicht. Das war ihr nichts, noch ihre Dame auch noch zu verlieren. Aber gut, da konnte ich mich dann so weit durchsetzen, dass sie das dann gemacht hat. Aber wie gesagt, das ist dann das Mindeste und natürlich die Zeitstrafe und wenn es irgendwie geht, dass man auch noch diese Zeitgutschrift, dieses Inkrement noch wieder abzieht.
Okay, ich frage mich dann, wie das ist, wenn kein Schiedsrichter da ist. Ne? Also bei uns in der Bezirksoberliga kann ich ja nicht irgendwie den internationalen Schiedsrichter rufen, sondern wenn da der Gegner einen illegalen Zug oder einen regelwidrigen Zug macht, was mach ich dann?
Selber. Wie in der Bezirksoberliga gibt es keine Schiedsrichter?
Nee.
Was wundert mich jetzt aber?
Also ja, Bezirksoberliga ist was anderes als Oberliga, ne? Also das ist.
Ja, das heißt bei uns so, das ist die dritte Liga von unten, also da gibt es keinen Schiedsrichter.
Na, dann musst du dich selber durchsetzen dann.
Da drehe ich immer nur vor der Tür, Michael, im direkten Boxkampf.
Ja. Gegner mit Figuren bewerfen.
Na, es gibt da doch, gibt es nicht noch Turnierleiter oder gibt es vielleicht Mannschaftsführer oder...
Ja, aber ich kann es auch nicht Mannschaftsführer. Mannschaftsführer. Ja, okay.
Die müssen dann zusammen die Funktion des Schiedsrichters übernehmen.
Ja, okay. Ja, spannend. Ich gucke gerade auf meine Liste. Kandidatenturnier wird ja 2026 stattfinden und die Location ist jetzt bekannt gegeben worden. Zypern. Wäre das mal was für eine Schachreise, Brigitte?
Ja, würde mich freuen, wenn ich da mal eingeladen werden würde. Ich glaube, der Mark Bryan, der ist, den kenne ich auch von der Jugendolympiade, der ist, glaube ich, der Veranstalter, weil der ist, glaube ich, Vorsitzender von der Schachföderation. Aber ja, mal interessant, ja, überhaupt mal hinzureisen, wenn man.
Hättest du Chancen, nominiert zu werden als Schiedsrichterin oder fehlt dir da eine Kategorie?
Nee, ich glaube nicht. Also, das weiß ich. Nein. Also, da müsste ich schon eine höhere Kategorie erreicht haben.
Ja. Das John, für dich, Zypern? Das soll ja irgendwie ein Luxushotel sein.
Also ich bin mir relativ sicher, dass wir da Dirk Poldorf, also Poldi, hinschicken werden, damit er von den letzten Tagen dort Eindrücke sammeln kann und den Sieg von Matthias Blühbaum vor oder hinter Donchenko mitfeiern kann. das ist ja klar. Aber wir werden ihn da hinschicken und das ist natürlich deutlich besser für uns jetzt aus Deutschland gesehen, wie, keine Ahnung, irgendwo in, sag mal, USA oder was weiß ich, wo man deutlich mehr Geld ausgeben muss. Ich muss mit meinen Terminen ein bisschen gucken. Ich hätte aber auch riesen Bock, da zumindest so die letzten Tage mal hinzufliegen und mir das auch mal mit anzutun. Also das würde ich gerne hin, ja.
Ja, sehr schön. Wir haben noch eins vergessen oder nicht erwähnt, nämlich aktuell findet ja in Berlin das U25 Open statt und die deutsche Schach-69-Meisterschaft. Am Rande haben wir drüber gesprochen, aber ich weiß nicht, wer von euch hat Eindrücke vor Ort, ist ja im Berliner Olympiastadion noch nicht, aber du wirst welche haben, ne, Johnny? Oder?
Nee, das ist ja heute schon wieder zu Ende. Das ist Freitag bis Sonntag, ja, die haben das sehr eingekürzt, sag ich mal, weil Olympiastadion ist eben nicht Turnhalle, das kostet sehr viel Geld jeder Tag, also ich kenne das ja von Werder, allein das Sicherheitspersonal, was da bezahlt werden muss, ist extrem teuer und ich hatte einfach Freitagmorgen diverse Termine außerhalb von Berlin und auch übers Wochenende dann Sonntag in Hamburg, also ich war gar nicht hier, bin Donnerstagabend schon weggefahren. Ich habe denen geschrieben, ob die Donnerstagabend schon aufbauen, damit ich hinfahren kann, mir das mal angucken kann und mithelfen kann, aufzubauen. Aber die haben gesagt, um diesen extra Tag nicht zu bezahlen, bauen sie halt ab Freitag morgens um 7 auf. Und deswegen hatte ich leider keine Eindrücke. Wir sind da ja Sponsor des Turniers, sieht man auch auf der Internetseite des Turniers. Nächstes Jahr hoffentlich wieder intensiver mit dabei. Dieses Jahr hat es leider nicht geklappt.
Okay, und den Sieger liefern wir nach, weil auf der Homepage finde ich ihn jetzt nicht und bei Chess Results, ich kann kein Multitasking. Deswegen ist drin.
Bei Chess Results steht alles drin.
Ja, genau, also wen es interessiert. Es ist
ein bisschen schade, dass es in diesem Jahr doch kein richtiges Open war. Es war jetzt ja nur Blitz- und Schnellschach. Dieses U25-Turnier, was ja jedes Jahr stattfinden soll, da gibt es einen, der ein großes Vermächtnis hinterlassen hat, aber der Verein Königsjäger ist eben dadurch auch daran gebunden, nur U50.
Das wäre gut, dann hätte ich auch mal noch ein Spiel.
U25-Veranstaltungen anzubieten. Und hat die letzten beiden Jahre das eben gemacht als Open, was ich irgendwie toll fand. Also es war auch riesig stark besetzt, auch mit Normfähigkeit in verschiedenen Kategorien, A bis C, glaube ich. Und eigentlich doch ein tolles Event, weil das eben über mehrere Tage stattfand. Und diesmal, wenn man jetzt nicht gerade Zeit hatte, dann ist das eben so an einem vorbeigegangen, das Turnier. Ja. War auch interessant, sicher, aber nicht so toll wie ein richtiges Open, finde ich.
Ja gut, so sammelt man Erfahrungen und es gibt ja sicher noch ein nächstes Jahr. Ich habe gerade gesehen, es gab eine Blitz-Veranstaltung, da hat der Großmeister Roman Vogel gewonnen und dann gab es noch Rapid.
Aber Tabai, glaube ich, ne? Oder?
Aber Tabai hat er gewonnen, genau. Mhm. Ja. Ja, schön. Wir sind bei einer Stunde angelangt und bei dem Call-to-Action-Blog. Ich kann verweisen auf nächsten Sonntag. Da haben wir die Nationalspielerin Jana Schneider zu Gast. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und Johnny, du hast bestimmt auch noch ein paar Hinweise. Dein Seminar zum Beispiel.
Ja, schließt ein Abo ab für... oder das heißt abschließen, lasst ein Abo da oder wie man das nennt bei YouTube, damit wir viele Subscriber haben und dass der Kanal auch weiter wachsen kann. Dann genau, Chess Tigers Shop, chess-tigers.de und ganz wichtig, wir haben zum Abschluss des Jahres zwei Seminare in Bad Soden, einmal Mainz am 13. und 14. Dezember zur englischen Eröffnung und das von Michael Prosicking zum Thema Vorteilsverwertung. Und wir sehen selbst beim World Cup, warum das eine verdammt wichtige Sache ist, am 20. und 21. Dezember. Also zum Jahresabschluss kann man nochmal seine sozusagen Neujahrsvorsätze schon mal im Vorhinein abarbeiten. Genau, also das alles auf chess-tigers.de. Und ja, freue mich sehr, da sehr viele zu sehen, die mitmachen bei den Seminaren. Die sind immer sehr gut besucht, machen sehr viel Spaß, sind aber auch sehr anstrengend, weil man ja was lernen soll. Und ja, ich freue mich schon.
Ja, und der Thomas hat dir noch ein Kompliment dagelassen, Brigitte, eloquente und charmante Gesprächspartnerin. Magst du noch was hinzufügen, letzte Worte oder Hinweise?
Vielen Dank für das Gespräch, war schön mit euch. Ja, nichts weiter sonst, war alles gesagt, ja.
Ja, prima. Die Ehre war ganz unsererseits. Mach weiter so mit dem Schachclub Kreuzberg. Das ist großartig, was ihr da an Arbeit leistet, sowohl im Breiten- als auch im Spitzenschach. Also toll für die Berliner Schachszene und auch darüber hinaus. Tolle Arbeit und ja. Dann würde ich sagen, schönen Sonntagabend, restlichen Abend und wir sehen uns nächste Woche wieder an gleicher Stelle, 20.15 Uhr mit Jana Schneider. Mach's gut, danke Brigitte, bis dann Johnny.
Tschüss. Bis dann, tschüss.
Guten Abend, tschüss.
So. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.